Liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Herzlichem, wir begrüßen Sie erstmal recht herzlich zum neuen Jahr und wünschen alles, alles Gute, denn das Jahr ist noch sehr jung.
Und ich hoffe, Sie hatten alle ein schönes Weihnachtsfest.
Ja, das hoffen wir natürlich auch. Ein bisschen Entspannung, nicht so viel Hektik, schöne Geschenke und vor allem wünschen wir recht, recht viel Gesundheit. Ja, womit wollen wir anfangen? Praktisch Schluss gemacht haben. Wir haben ja etwas über die Bäume erzählt, das Leben der Bäume. Und ja, jetzt stehen ja wohl die Jahresringe der Bäume im Mittelpunkt. Oder möchtest du erst mit Gräfin Anna zu Stolberg anfangen?
Es ist mir egal. Reden wir halt ein bisschen wieder über Bäume, über die Jahresringe der Bäume. Ich denke mal, ist für den einen oder anderen ein bisschen interessant. Ja, Bäume
wachsen zwar nicht bis in den Himmel, aber können dennoch ganz schön hoch werden. Als Baum wird im Allgemeinen im Sprachgebrauch eine verholzte Pflanze bezeichnet, die aus einer Wurzel, einem daraus emporsteigenden, hochgewachsenen Stamm und einer belaubten Krone besteht. Ja, das kann sich jeder so vorstellen. Jetzt im Moment sind ja viele Bäume kahl, aber so im Sommer sind die Blätterdächer ja schon recht schön ausgebildet. Der Baumstamm besteht aus einer Rinde und einem Holzteil. Mit Rinde bezeichnet man die verschiedenartigen, am Rande des Stammes gelegenen Gewebe wie Bast und Borke. Im Innern, hinter der Rinde, ist der Holzteil des Stammes. Schneidet man diesen Stamm waagrecht auf, so fallen einem in dem Holzteil des Querschnitts Musterungen auf, die gewissermaßen an eine Schießscheibe erinnern, und ganz im Zentrum des Stammes befindet sich das Mark. Ein Gewebe, das dem Stofftransport dient. Es sind die Jahresringe des Baumes, die dem Betrachter ins Auge fallen. Diese Ringe sind zwar nicht kreisrund, dennoch hätte man wohl keine passendere Bezeichnung finden können. Auf den zweiten Blick bemerkt man, dass die Jahresringe einander nicht gleichen. Einige sind schmaler, andere breiter, einige heller, andere dunkler. Das hat natürlich Ursachen. Zwischen der Rinde und dem Holzteil befindet sich ein Gewebemantel mit Bildungszellen, die Cambium genannt werden. In jeder Vegetationsperiode bildet dieses Cambium nach innen neue Holzzellen und nach außen neue Bastzellen. Zwar ist das Gesamtgefüge eines jeden Stammes von Baumart zu Baumart verschieden, das Prinzipielle ist jedoch in etwa identisch. Festzustellen wäre noch, dass Laubhölzer komplizierter aufgebaut sind als Nadelhölzer. Ja, und du möchtest dann dazu noch was zu der Kiefer sagen? Oder soll ich gleich weitermachen? Ja,
kann ich ja mal weiter. Ja. Also das Ganze ist jetzt hier ein Teil von einem neuen Buch von mir, ja. Der Harz, Faszination Natur, und ist daraus praktisch ein Beitrag. Ja, lesen wir mal weiter ein bisschen. Das Holz, welches die Cambiumzellen bei der Kiefer bildet, besteht aus Tracheiden und dem Parenchym. Tracheiden, vom griechischen Tracheia, Luftröhre abgeleitet, sind sogenannte Tüpfelgefäße. Das sind Einzelzellen in Röhrenform und zugespitzten oder kantigen Ecken, mit denen sich zwischen zwei ihrer Nachbarzellen schieben. Dort, wo die Gefäße aneinander grenzen, entstehen Tüpfel, kleine Öffnungen, durch die der Transport des Wassers mit den gelösten Nährstoffen stattfindet. Der jährliche Holzzuwachs an Holz allein würde jedoch noch keinen sichtbaren Jahresring ausmachen. Dass sich die Jahresringe gegeneinander abzeichnen, ist dem Umstand zuzuschreiben, dass sich im Frühjahr gebildete Zellen nach Größe und Stärke von denen im Sommer erheblich unterscheiden. Im Frühjahr werden bei der Kiefer beispielsweise größere, dünnwandrigere Zellen gebildet, die man in ihrer Gesamtheit Frühholz nennt. Sie dienen in ihrer Gesamtheit während der Hauptwachstumszeit dem Baum hauptsächlich als Wasserleitung zu den Versorgungsorten. Im Sommer fallen diese Zellen kleiner und dickwandiger aus. Ihre Aufgabe besteht vor allem darin, die Festigkeit des Stammes sicherzustellen. Diese Zellen haben in der Regel eine dunklere Farbe und stellen das sogenannte Spätholz dar. Auf diese Weise ergibt sich der Jahresring, der so im Querschnitt des Baumes augenscheinlich wird. Der Jahresring kann aufgrund des Unterschiedes zwischen Früh- und Spätholz vom vor- und nächstjährigen Jahresring scharf abgegrenzt werden. Ein Jahresring ist demnach der gesamte jährlich deutlich markierte Zuwachs an Früh- und Spätholz im Holzteil des Baumes. Und aus diesen Jahresringen lassen sich Rückschlüsse ziehen. Die moderne Wissenschaft kann daraus beispielsweise Klimaschwankungen, Trockenheitsperioden, Regenreichtum, Stickstoffeintrag im Boden und vieles mehr ermitteln. Zudem kann bei den Jahresringen auch auf das Alter des Baumes oder auch vom verbauten Holz.
Ist auch wichtig, vielleicht so viel wie für die Geschichte des Waldes praktisch auch.
Ja. Ne, wir hören ja immer wieder, dass ein Baum so und so alt sein soll oder dass man Gebäude datiert,
ja.
Wo man sich dann immer wieder fragt.
Ja, wer kann das wissen, so ja, nach dem Motto,
woher
ja.
Woher kommt man darauf? Größtenteils wird das mit Hilfe von Jahresringen im Holz gemacht. Das hat natürlich eine lange Vorgeschichte. Die erste eindeutige Nennung von Jahresringen stammt bereits aus dem 12. Jahrhundert aus China. Erste Nennungen von Jahresringen in Europa finden sich bei Leonardo da Vinci und einigen anderen. Duhamel hat 1737 zum ersten Mal Jahresringe mit einem historischen Ereignis verknüpft, nämlich mit dem besonders strengen Winter von 1708-1709. Auf Grundlage der wachsenden Erkenntnisse ist daraus die Wissenschaft der Dendrochronologie entstanden. Dieser Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet die Lehre vom Baumalter. Diese Lehre hat sich zur Datierungsmethode der Geowissenschaften, der Archäologie, der Kunstwissenschaften und der Dendroökologie entwickelt. Der Begriff Dendrochronologie geht auf den US-amerikanischen Astronomen Douglas zurück und die Dendrochronologie hat eine direkte Beziehung zur Dendrologie, also zur allgemeinen Gehölzkunde. Dieser Amerikaner Andrew Douglas ist nicht nur der wissenschaftliche Gründungsvater der Dendrochronologie, er hat zudem die entscheidenden Grundsteine dieser Wissenschaft gelegt. Ursprünglich wollte er anhand der Jahresringe einen Zusammenhang zwischen dem Erdklima und dem elfjährigen Zyklus der Sonnenflecken aufzeichnen. Zu diesem Zweck entwickelte er Werkzeuge und entnahm als erster Bohrkerne aus Bäumen, um mittels der Dicke der Jahresringe Informationen über klimatische Wachstumsbedingungen erhalten. Ganz unproblematisch ist dieser Nachweis jedoch nicht, da noch viele andere Faktoren beim Zuwachs der Bäume eine Rolle spielen, zum Beispiel Nährstoffzufuhr, die Konkurrenz zu Nachbarbäumen, Beschädigungen durch Waldbrände, Blitzschlag und andere Naturereignisse, Krankheiten und Schädlingsbefall. Fichten sind beispielsweise sensibler bei Temperaturschwankungen, während Tannen empfindlicher auf Wassermangel reagieren, von den verschiedenen Einflüssen auf uralte Laubbäume ganz abzusehen. Dennoch ist Douglas nie der Nachweis des Zusammenhangs von Sonnenfleckenaktivitäten auf Baumringendicke darzustellen. Er erbrachte jedoch wissenschaftliche Meisterleistungen, die wo ihresgleichen suchen. Er vermaß die Dicke der Jahresringe von langlebigen Bäumen und trug die Werte in Diagramme ein. Dann erstellte er Datensammlungen, in denen er die charakteristischen Abfolgen von extrem schmalen und breiten Jahresringen von verschiedenen alten, aber zeitlich überlappenden Bäumen auf einer Zeitskala zur Deckung brachte. Mittels dieser Überlappungstechnik konnte Douglas auch das Alter von abgestorbenen und verbauten Baumproben bestimmen. Im Jahr 1929 gelang ihm dann die Aufstellung einer 1229 Jahre langen Jahresringchronologie, die ununterbrochen von der Gegenwart bis ins Jahr Jahrhundert nach Christus zurückreicht. Über diese Chronologie konnte er indianische Wohnstätten datieren, als er die Jahresrenkmuster der archäologischen Fundhölzer in den ältesten Abschnitten seiner Chronologie eintrug. Bereits in den 30er Jahren konnten auch schwedische, irische und britische Fundorte datiert werden. Von nachfolgenden Wissenschaftlern wurde die Arbeit von Douglas fortgesetzt, weiterentwickelt und vervollständigt. Besonders große Fortschritte traten dabei dem Einsatz von Datenverarbeitung und natürlich von Computertechnik auf. Seitdem ist das natürlich auch eine gängige Methode für viele Wissenschaftsgebiete. Heute ist es in der Regel möglich, das Alter von Holz in jeder Form recht exakt zu bestimmen. Durch die Nutzung von Computern, wie ich schon gesagt habe, ist das kein so aufwendiges Thema wie in früheren Zeiten mehr. Auf diese Weise konnten nun für einige Gebiete und für einige Baumarten lückenlose Jahresringtabellen für die letzten 10.000 Jahre erstellt werden.
Überleg mal, so ein langer Zeitraum, ja. Das kann man sich kaum vorstellen.
Eine fehlerfreie Dendrochronologie erlaubt es, jedem Baumring das Jahr seiner Entstehung zuzuordnen. In neuer Zeit kam zur Ergänzung der Dendrochronologie auf die Dendroanalytik hinzu, welche zur Identifizierung und Qualifizierung von Stoffen wie zum Beispiel Schwermetallen in den Jahresringen dient. Auch der wichtige Nachweis von natürlichen Stickstoff 14 oder 15 Molekülen ist mittlerweile möglich. Durch diese Analysen lassen sich wichtige Erkenntnisse zu Klima, Umwelt und Nährstoffeintrag sowie Nährstoffmangel gewinnen. Letzteres könnte für unsere Harzer Wälder zu wichtigen Erkenntnissen führen. Sie können uns von der Vergangenheit der Natur erzählen. Doch leider sind besonders aus dem Mittelalter im Harz nur noch sehr begrenzt alte Laubbäume übrig geblieben, in denen man den Stickstoffgehalt untersuchen könnte. Wir müssen also warten, bis die wenigen alten Baum-Methusalems abgestorben sind, um sie zu untersuchen und daraus unsere Schlussfolgerungen zu ziehen. Eine gute Nachricht gibt es dennoch. Unser Harzer Wald kann sich ganz sicher erholen, auch ohne unser Zutun, wenn wir ihn denn nur lassen.
Also praktisch so wild, wie er steht, also oder wie die Bäume stehen, also nicht mehr in die Natur so eingreifen zu viel.
Nein, nein. Das haben wir ja im letzten Mal schon so ein bisschen besprochen, dass in den sogenannten natürlichen Urwäldern des Harzes oder in anderen Gegenden ganz genauso, ne, bei den Buchen beispielsweise ein geschlossenes Blätterdach im Sommer gebildet wird, das dafür sorgt, dass im Grunde nach unten hin kein Sonnenstrahl vordringt. So wie ein Baum gefällt wird, dieses ganze System im Umkreis unterbrochen. Ja. Es ist ja sehr bemerkenswert, ich glaube, das hatte ich auch schon angesprochen, dass man heute weiß, dass die Bäume sich untereinander helfen.
Ja.
Dass sie versuchen, wenn beispielsweise ein Baum krank wird oder sowas, ihn zu versorgen.
Ja, das fand ich ganz interessant.
Wenn er abstirbt, dann stirbt er ja nicht wie bei einem Brand ab oder wie beim Fällen ab, urplötzlich, sondern er stirbt ja langsam ab. Und die Bäume reagieren darauf und erweitern ihr Blätterdach, sodass diese Lücke geschlossen wird. Mhm. Ne? Das ist schon ganz erstaunlich, sage ich mal. Nur gegen unsere Eingriffe. Da. Ständig Bäume dort rauszuholen, da ist natürlich kein Kraut gewachsen.
Das stimmt.
Ja, daher ist es immer am besten, den Wald zu belassen, so wie er wächst, so wie er ist. Denn alles hat irgendwo seinen Sinn. Jeder kleine Käfer im Boden, ne,
alles
wie auch Blattläuse an den Blättern oder Ameisen über vieles wissen wir noch recht wenig. Wir maßen uns aber immer an, überall Bescheid zu wissen, machen vieles, sehr vieles, vieles gut gemeint, bloß gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und daher ist es, ich mal am besten, ist ja jetzt so eine These, die auch viele Forscher und Förster dann vertreten, günstiger, denn mal ein Stückchen Wald komplett niederzulegen, ne, und ihn neu kommen zu lassen, als überall auszulichten und sich die besten und gesündesten Bäume auszusuchen. Das macht man ja, um sie dann weiter verarbeiten zu können. Und die, die nicht so gesund und stark sind, die bleiben stehen. Und somit schwächt man ja natürlich das System zusätzlich. Und so wie das bei den Buchen ist, wie ich das erklärt habe eben, so ist es natürlich auch bei allen anderen. Auch die Mischwälder, Eichen, was wir ja sehr häufig im Harz haben, Eichen, Buchen, Mischwälder und dergleichen, die gehen auch untereinander gewisse Beziehungen ein.
Also das ist wirklich ein unerschöpfliches Thema noch. Da gibt es noch viel drüber zu sagen. Und ja, es wird immer wieder neue Erkenntnisse geben. Hoffentlich zum Wohle des Waldes vor allem.
Ja. Dazu sollte man, das machen wir nachher noch, vielleicht auch nochmal die gesamtliche geschichtliche Entwicklung unseres Hartzweites in einigen wenigen Sätzen zusammenfassen. Weil ich denke mal, das steht in direktem Zusammenhang auch zu den Jahresringen.
So machen wir das. Ja? Ja, und Achim Reichel bietet jetzt einmal eine musikalische Verschnaufpause. Ja, und weiter geht es mit Wissenswerten zur Harzregion. Das letzte Inlandeis, das die Harzregion tangierte, verließ vor etwa 10.000 bis 11.000 Jahren Mitteleuropa. Es begann sich eine Tundrenlandschaft zu entwickeln, die zuerst aus einer baumlosen Moosgraslandschaft bestand. Danach begann sich langsam eine Zwergstrauchvegetation zu entwickeln, die vorrangig aus Zwergbirken und Polarweiden bestand. Zudem begann die Entwicklung der Harzer Hochmoore. Etwa vor 9.000 bis 10.000 Jahren setzte die Birken-Kiefernzeit ein. Diese Harzer Vegetationsepoche war geprägt durch eine Baumvegetation aus Birken, Kiefern und Ulmen, so wie man sie heute etwa im nördlichen Skandinavien vorfindet. Vor etwa 8.000 Jahren fand eine weitere Erwärmung statt, die eine Ausbreitung von Hasel und Ulmen sowie Eichen und Linden beförderte. Es wird von der Haselzeit gesprochen. Vor 7.000 bis 6.000 Jahren hatte sich das Klima weiter erwärmt und es begann sich ein Eichenmischwald herauszubilden. Der Waldtyp bestand aus Eichen, Ulmen, Erlen und Hasel. Da der prägende Baum die Eiche war, wird diese Vegetationsperiode auch als Eichenmischwaldzeit bezeichnet. Danach begann sich das Klima jedoch wieder etwas abzukühlen. Dadurch änderte sich das Waldbild vor etwa 5.000 bis 4.000 Jahren etwas. Es wird von der Eichenmischwald-Fichtenzeit gesprochen. Die Eichen waren zwar immer noch prägend, ihnen folgten jedoch Fichten nach, begleitet von Ulmen, Erlen und Hasel. Vor etwa 3.000 Jahren wurde das Klima feuchter. Es beginnt ein weiterer Verdrängungswettbewerb zwischen Eichen und Buchen. Diese Zeit unserer Waldgeschichte nennt man Fichten-Eichen-Mischwald-Buchenzeit. Der Harzerwald bot ein mit heute vergleichbaren Bild. Vor 2000 Jahren nahm die Feuchtigkeit weiter zu. Die Folge war eine zunehmende Dominanz der Buchen. Zudem begann die weitflächige Hochmoorbildung. Was dann folgte, war die sogenannte Siedlungszeit, die vor etwa 1000 Jahren begann und sich bis heute fortsetzt. Die Entwicklung der Vegetation im Harz wurde in zunehmendem Maße von menschlichen Eingriffen geprägt. Waldrodungen, Bergbau, Hüttenwesen, Besiedlung, Forst- und landwirtschaftliche Nutzung bestimmen zunehmend das Landschaftsbild. Ja, und was werden da jetzt hauptsächlich für Bäume angepflanzt?
Naja, das ist sehr verschieden.
Sehr verschieden, oder wird da ein bisschen probiert?
Wir versuchen ja immer noch den Harzwald auch gleichzeitig als Nutzwald irgendwie zu regenerieren. Ne? Mhm. Und somit kommen auch immer noch Fichtenwälder.
Also so schnell wachsende Bäume. Ne?
Ich sage mal, wir müssen ja davon ausgehen, bei diesen Baumethusalems wie Eichen und Buchen, die viele hundert Jahre alt werden normalerweise, da haben die nächsten Generationen nichts zu ernten. Ne? Das kann man nur, sag ich mal, für weit in die Zukunft hinein betrachten, ne? Und halt gewisse Waldgebiete ganz einfach in Ruhe lassen, wie ich es eben schon gesagt habe. Ja? Aber ansonsten wird da auch viel versucht zu experimentieren. Und wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, wie sich die Bäume mit ihrem Saatgut auch ausbreiten. Mhm. Dass sie automatisch immer versuchen, nach Norden weiter vorzudringen und nach Süden. So dass sie dann bei entsprechenden Klimawandel, den wir ja unbestritten haben, ne, auch in der Lage sind, ihre eigene Zukunft zu sichern.
Die wissen manchmal mehr die Bäume als wir.
Ja.
Schon früher, meine ich jetzt.
Ja. Das hat sich evolutionär alles so herausgebildet, ne? Und diese Art der Ausbreitung und der Vermehrung, die gibt es ja nicht erst seit dem Menschen oder seit es den Menschen gibt. Wir tun immer manchmal so, als wenn wir auf alles Einfluss haben. Aber diese ganzen Strategien, die bestanden ja schon längst, bevor an den Menschen überhaupt irgendwo zu denken war. Ne? Das müssen wir ja auch mal irgendwo sehen. Ne? Und wir hatten ja wenn wir hier vom Inlandeis sprechen, auch vor den letzten Eiszeiten, die irgendwann vor 800.000 Jahren begannen und sich ja in mehreren Zyklen hier in Mitteleuropa ausgebreitet haben, hatten wir ja hier auch schon mal alles bewaldet. Ne? Und das hat dieses aus Skandinavien vordringende Eis dann alles vernichtet. Und es musste also im Grunde genommen vollkommen ein neuer Wald entstehen. Mhm. Ne? Und wenn man sich fragt, warum das in dieser Konstellation nicht entstanden ist, wie du es eben vorgelesen hast, dann ist das darauf zurückzuführen, wie ich es in der letzten Sendung vorgetragen habe, dass es halt Samen gibt, die sich leicht ausbreiten, wie Ulm, Eschen und dergleichen, die weit fliegen und so, ne? Die dann auch irgendwo landen, wo sie nicht behindert werden am Wachstum, weil nichts da ist. Und somit sind das die sogenannten Vegetationsbereiter. Das sind dann die ersten Bäume, die wachsen. Ja. Eine Kastanie, eine Buchecker oder eine Eichel. Ja. Die fallen halt nur vom Baum runter und rollen einige Meter weit. Und so ist das zu erklären, wie gesagt, die Konstellation, wie sich der Wald immer wieder neu entwickelt. Mhm. Ne? Und es ist ja auch nicht auszuschließen, dass sowas wiederkommt in Zukunft.
Es ist nicht auszuschließen, wir haben ja da keinen Einfluss drauf oder keinen wirklichen. Das wären
wir
ja nur kleine.
Immer im Wechsel im Laufe der Erdgeschichte, Warmzeiten und Kaltzeiten. Ja, ja, ja. Ne? Und wir wissen bis heute nicht, wie die denn zustande gekommen sind. Ich habe gerade einen wissenschaftlichen Bericht in den letzten Tagen gelesen aus der Karibik, wo man jetzt Riffe gefunden hat, Korallenriffe, in ca. 40 Meter Höhe über dem derzeitigen Meeresboden, die geschätzte 800.000, 900.000 Jahre alt sind. Also kann man daraus schließen, dass zur damaligen Zeit der Meeresspiegel wenigstens 40 bis 50 Meter höher war als heute. Ne? Das heißt wiederum, damals gab es kein Holland, damals gab es keine ostfriesischen Inseln, auch kein norddeutsches Tiefland, um nur bei uns hier zu bleiben. Ja. Das war alles überflutet. Mhm. Das war alles Meer. Mhm. Ja? Und da hat kein Mensch Einfluss drauf genommen. Nee. Wir haben auch wenig Vorstellungen davon, wie diese Eiszeiten zusammenkommen. Es gibt viele Theorien, die ich hier nicht erläutern möchte, mit Sonnenaktivitäten und. Aber wie gesagt, das sind alles Theorien. Zu belegen und zu beweisen, ist es bis jetzt nicht. Das
sind ja auch für einen Otto-Normalverbraucher unendlich lange Zeiträume.
Ja. Ja.
Die kann man sich auch nicht so vorstellen.
Und das Schwierige ist ja auch, es ist ja nicht immer nur ein Faktor.
Nee, das sondern wirkt ja vieles zusammen.
Es wirkt sehr, sehr vieles, sehr komplex zusammen, was man halt sehr, sehr schwierig überblicken kann. Das ist wie im kleinen im Biotop der Wald. Wenn ich halt irgendetwas dort komplett vernichte, ob das hier Bodenbewohner sind, die das Laub zersetzen, ne, oder das Fällen von Bäumen dazwischen und vielen anderen Dingen, dann zerstöre ich halt irgendwo ja einen gewissen
einfach,
Kreislauf,
ja,
der sich gebildet hat. Ne? Auch wenn wir manchmal dann irgendwo nur unterscheiden in Nützlinge und Schädlinge, ne, aber alles, was dort irgendwo lebt, hat seinen Sinn.
Ja.
Ist nicht sinnlos,
ne?
Auch wenn wir es als Schädling ansehen.
Ja, und jetzt serviere ich Ihnen ein Harzlieder Potpourri. Und du möchtest wieder an eine bekannte Persönlichkeit aus dem Harz erinnern?
Ja, eine Person, die am 28. Januar 1504 in Stolberg geboren wurde. Und zwar Gräfin Anna zu Stolberg, genannt Anna die Zweite zu Stolberg. Sie war aus dem Geschlecht des Grafen Bodo zu Stolberg, eines der bekanntesten Geschlechter der Stolberger Graf. Und war die ältere Schwester von Juliane zu Stolberg, die spätere Begründerin oder Gründungsmutter, wie man sie bezeichnet hat, von Oranien. Und Anna die Zweite bekam ihre Bedeutung, weil sie wurde schon mit 13 Jahren gewählt als Äbtissin des Stiftes zu Quedlinburg. Mit 13 Jahren, muss man sich mal überlegen. Daran sieht man, dass damals auch andere Dinge, ja, wie Kompetenz, ja, Wissen und ja, dergleichen eine Rolle gespielt hat. Ja. Na, ansonsten würde man kein 13-jähriges Kind, obwohl die wahrscheinlich damals alle schon etwas weiter waren, na, sie wurden ja auch nicht so alt, zur Äbtissin. Vorsteherin eines Stifts, also zur Äbtissin wählen. Also wie gesagt, mit 13 Jahren am 10. Februar 1515 wurde sie vom Papst Leo den 10. bestätigt. Besondere Bedeutung erlangte sie durch ihre ewig lange Amtszeit. War die längste Äbtissin, die Quedlinburg jemals hatte, 58 Jahre lang. Und nicht nur das, sie führte in Quedlinburg und somit auch in der Region, was alles dem Stift gehörte, auch den reformatischen Glauben ein. Anfangs stand sie dem Ganzen ziemlich skeptisch gegenüber. Das änderte sich dann aber teilweise dadurch besonders auch, dass der katholische Herzog Georg von Sachsen Beschützer, also Stiftsvogt von Quedlinburg war und er sehr strenge katholische Grundsätze dort einhielt und versuchte alle, die dem nicht entsprachen, zu lösen und durch, ich sage einmal, ernsthafte Katholiken zu entsetzen. Ja, es gab aber auch noch einen anderen Grund wahrscheinlich. Quedlinburg hatte damals einen sehr, sehr wertvollen Stiftsschatz. Da waren einige Teile dabei, eine alte Krone, hatten wir früher auch schon mal besprochen, die in keiner weiteren Schrift erwähnt wird. Eine alte Königskrone der deutschen Könige, der größte angeblich jemals gefundene Smaragd und einige Besonderheiten an Gold- und Silberschmuck. Und auf die hatte der Herzog Georg von Sachsen ein Auge geworfen und wollte sich diese Dinge aneignen. Anna die Zweite von Stolberg hat dann diese wertvollen Kleinodien aus dem Stiftsschatz beiseite geschafft, zu ihrer Verwandtschaft zunächst auf Schloss Wernigerode. Von da sind sie dann wahrscheinlich nie zurückgekommen. Es gibt Vermutungen, dass sie, weil ja die Mutter von Anna der Zweiten, Anna von Eppstein-Königstein war, also aus dem Hessischen dort, dass es dort irgendwo hingekommen ist. Aber wie gesagt, diese Gegenstände sind verschollen. Vielleicht sind sie bis heute noch irgendwo in Wernigerode.
Wer weiß. Irgendwo eingemauert oder weitergegeben. Oder?
Ja, aber diese Zwistigkeiten und diese Versuche damals von Herzog Georg von Sachsen, die haben halt auch wahrscheinlich dazu beigetragen, dass Anna zu Stolberg sich mehr für die Reformation und für den neuen Glauben interessiert hat. Ne? Und diesen dann auch nach dem Tod des Herzogs endgültig eingeführt hat. Und somit unsere Region hier im weiten Umkreis, ja, Gernrode war ja nun noch früher der Stift, ne? Ziemlich früh den reformatischen Glauben angenommen hat.
Ja.
Und das ist eine ihrer, denkwürdigen Taten.
Ja, die sie war ja auch mutig zu jener Zeit.
War sehr, sehr mutig. Ne? Klar, gehört da auch immer eine Menge Unterstützung dabei dazu, aus dem Volk und aus anderen Würdenträgern und dergleichen. Ansonsten kann man sowas nicht durchsetzen, wenn man nicht andere Unterstützer damals hatte. Aber wie gesagt, das hat unsere Region nachhaltig geprägt.
Ja, eine kluge, mutige Frau.
Ja.
Ja. Und dann sind, glaube ich, auch hier die Klöster wurden dann relativ schnell, glaube ich, auch nicht mehr als Kloster genutzt.
Naja, das hat lange gedauert. Die Klöster sind ja zum großen Teil hier bei uns in der Region im Bauernkrieg untergegangen.
Ach so, ja. Ne? Ja, weil war ja alles so um die Zeit.
Das war ja zu der Zeit, weil sie zerstört wurden. Ja. Und ist ja auch ein Unterschied. Das wie in Gernrode auch, das waren ja freiweltliche Klöster. Das waren ja keine Glaubensgemeinschaften in dem Sinne. Ne? Die haben ja dazu gedient, den adligen Töchtern Erziehung zu geben, sie zu versorgen, unterzubringen und dergleichen. Und die wurden ja zum Großteil auch wieder aus dem Stift rausgenommen, wenn sie denn verheiratet werden sollten.
Das ist dann eine andere.
Und die anderen Klöster, ja, irgendwelche Benediktiner oder Augustinerklöster oder sowas, waren ja ganz andere. Die unterstanden ja dann auch den Glaubensgemeinschaften und dem Papst und so weiter.
Ja, dann ist das anders.
Das ist anders. Ja, ja. Aber auch diese Klöster wurden ja zum Großteil dann damals zerstört, weil ja die Menschen nicht mehr eingesehen haben. Das war ja der Grund der Reformation und auch der Grund des Bauernkrieges, warum sie so viel Abgaben leisten sollten, damit sich die Adligen und die vielen Mönche, die immer mehr wurden, es gut gehen lassen konnten.
Es gab schon immer so viele Leute, die so gefüttert werden mussten.
Das scheint sich nicht zu ändern.
Auf eine andere Art, aber ja, letztlich ist es so.
Letztlich ist es so, ja.
Ich sage mal. Sicherlich, das belegen ja auch alte Dokumente, die dann noch erhalten sind. Sowas findet man ja dann auch immer.
Es hieß ja über Jahrhunderte hinweg, wirklich, wenn nicht noch länger, es gab immer den sogenannten Zehnt, der abgegeben werden musste als Steuer. Und damit hat es sich eigentlich gehabt. Und dann, ne, man hat immer mehr Geld gebraucht, ne? Der Adel wurde immer größer und umfangreicher, haben sich immer weitere Zweige gebildet. Der Adel hatte ja auch damit zu tun, dass die Klöster geschaffen wurden, ne? Und somit wurde immer mehr Geld gebraucht, um diese ganzen, ich sage mal, Nichtsnütze und Nichtstuer zu finanzieren. Ne? Ja. Gut, es gab auch andere. Ja. Ich sage, viele Klöster waren ja auch die Mönche sehr, sehr fleißig und haben sehr, sehr viel geschaffen, wie Walkenried beispielsweise oder sowas. Ne? Es gab aber auch unter anderem, die waren ja, sag ich mal, im Bauernkrieg den Leuten ein besonderer Dorn im Auge, die sogenannten Bettelorden, die halt nichts groß getan haben, außer den ganzen Tag gebetet und gelesen und sich haben von anderen versorgen lassen.
Ja, Bernd, und jetzt ist ja hier wieder ein neues, Phänomen ist jetzt vielleicht zu viel gesagt. Ja, und der folgende Song von Reinhard May stimmt uns ein wenig auf das nächste Thema ein. Nee. Ja, Bernd, und jetzt ist ja hier wieder ein neues, Phänomen ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aufgetreten. Tschechoslowakische Wolfshunde im Harz, lautet die Überschrift.
Ja, wir hatten ja vor kurzem erst über die Wölfe gesprochen hier, ne? Dass die zurückkehren und dass hier doch insbesondere in Ostdeutschland einiger Terror ist, was die Wölfe betrifft. Ja, ja. Ne? Ja. Viel für und wieder. So, und kurz vor Weihnachten ist nun eine Pressemitteilung des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt herausgegeben, wo vor freilaufenden wolfsähnlichen Hunden im Harz gewarnt wird. Und zwar hat man nun die Erkenntnis gewonnen, dass das sogenannte tschechoslowakische Wolfshunde sind. Die sehen einem Wolf recht ähnlich und der Nichtfachmann kann also kaum einen Unterschied erkennen. Außer, dass sie wahrscheinlich um einiges leichter sind. Ne? Aber sie sind auch sehr hochbeinig und dergleichen. Und man hat also nachgewiesen, dass einige davon, von diesen Tieren, die gesichtet wurden, beispielsweise bei Wernigerode, die als Wölfe angesehen wurden, keine waren, sondern solche tschechoslowakischen Wolf. Wie die nun hierher kommen? Der tschechoslowakische Wolfshund ist eine Züchtung, die in Anfang der 70er, Ende der 60er Jahre begonnen wurde, in der Tschechoslowakei zwischen Wölfen und Schäferhunden zu züchten, um für das Heer zur Grenzsicherung. Und das Ganze hat auch ganz gut geklappt und es ist da mehr oder weniger eine eigene Rasse daraus entstanden. Doch irgendwann dann, weiß der Kuckuck, ich weiß jetzt nicht genau, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, hatte der tschechoslowakische Militär kein Interesse mehr an den Hunden. Warum auch immer. Das militärische Entscheidungen sind sowieso oftmals schwer nachzuvollziehen. Was nun aus den Hunden geworden ist, ob man die freigelassen hat, ob man sie getötet hat, ich weiß es nicht und man weiß es, glaube ich, überhaupt nicht. Zumindest hat sich dort unten wieder dann in den 80er, 90er Jahren in der Tschechoslowakei eine Züchtergemeinschaft gebildet, die diese Hunde wieder aufs Neue züchtet. Und es ist mittlerweile, denke ich mal, auch wieder eine neue, anerkannte Rasse geworden. Ne? Ob die nun abgehauen sind oder ob die aus dieser ersten Population stammen,
weiß
wir wissen es
so
nicht.
Genau.
Und ich glaube, es weiß auch keiner so genau. Diese Hunde sind, wie ihr sagt, dem Wolf sehr ähnlich. Sie haben nur nicht die natürliche Scheu. Die eigentlich den Wolf anheim liegt. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, wenn man immer wieder hört, oh, es wurde ein Wolf gesehen, der ist gar nicht weggerannt. Ne? Dass das gar kein Wolf war, sondern einer von diesen Wolfshunden. Inwieweit die nun den Menschen gefährlich werden könnten, oder kann man wenig drüber sagen.
Ja, genau.
Sie sollen eigentlich wenig aggressiv sein. Was natürlich nicht heißt, dass sie nicht Tiere reißen.
Ja,
sie müssen ja irgendwo von leben.
Wollte ich sagen, müssen ja. Wollen ja nicht verhungern.
Ja, das war also diese Meldung. Und wer also freilaufende, wolfsähnliche Hunde sieht, der möge doch Polizei oder Ordnungsamt informieren, heißt es weiter in der Nachricht.
Naja, das wird man dann sehen, wie sich das so entwickelt, oder? Ja, war heute wieder viel Interessantes dabei. Hoffe ich jedenfalls, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es Ihnen gefallen hat. Also ich finde es ja auch immer, ich lerne ja auch immer ein bisschen was dazu. Jedes Mal vergesse es dann manchmal wieder. Aber gerade solche Sachen, was die Natur betrifft, ja, da macht man sich offenbar auch immer wieder, ja, manchmal zu wenig Gedanken. Man nimmt das so hin, aber was dahinter steckt, ist auch oft ein weites Feld.
Ja, und ja. Es gibt ja auch oftmals sehr verschiedene Meinungen diesbezüglich. Das ist halt in unserer Gesellschaft so. Der eine sieht so, der andere sieht so.
Der eine sieht es als Bereicherung wie dem Wolf und der andere sieht es als
ja, genau,
schlimm.
Das ist so ein typisches Beispiel im Moment. Ne? Ja. Da gibt es ja wirklich ein derartiges Für und Wider. Ne?
Ja, Rotkäppchen lebt immer noch.
Und
der böse Wolf.
Die richtige Entscheidung kann es auch nicht geben.
Nee, die kann es nicht geben, ja.
Wir können es weder aufhalten, weil immer wieder welche nachkommen werden, noch macht es Sinn, wenn wir sie alle erschießen.
Ja, und noch dazu ja auch der Wald und die Tiere, die im Wald leben. Ja, die Lebensbedingungen ändern sich ja oft auch und es kommen ja auch wieder neue Tiere in den Wald.
Fachleute sind ja auch der Meinung, dass sich im Wald auch aufgrund dessen, dass beispielsweise die Wölfe fehlen und andere große Jäger, ne, Beutegreifer, sich der Wald verändert hat.
Ja.
Ne, weil natürlich dann andere wie Wildschweine, Rehe und dergleichen Hirsche, außer vom Jäger, von niemandem mehr verfolgt werden.
Ja, ne, vermehren
und sich
dann.
Diesbezüglich dann ungehemmt ausbreiten könnten. Mhm. Und das trifft genauso gut auf Kleinnager und alles andere zu.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und das hat wieder Auswirkungen auf andere Tiere.
Ja. Können wir schon wieder ein Thema draus machen.
Ja. Das ist, wie gesagt, es ist nicht so einfach sagen, Wölfe abschießen und damit sind alle Probleme beseitigt. Ne? Das ist ein bisschen so, ein klein bisschen so wie mit den Flüchtlingen. Ne?
Ja.
Da können wir auch nicht sagen, okay, ne, wir machen jetzt alles dicht und damit ist das Problem beseitigt. Ist es nicht.
Nee,
es werden immer
Neues.
Wieder welche kommen und so wird es mit den Wölfen auch sein.
Ja.
Und so wie sich viele Wildtiere mittlerweile in Großstädten ansiedeln, weil sie erkannt haben, ne, da geht's uns gut.
Ja, geht's leichter, der Mensch.
Ja, da müssen wir nicht frieren, da tut uns keiner was, da haben wir reichlich zu fressen.
Ja.
Ne?
Die sind auch nur bequem.
Ja.
Wundern sich, dass sie früher sterben oder das Falsche gefressen haben, zu viel Plastikbeutel geschluckt, weiß ich. Ja, ich hoffe, die Sendung hat Ihnen wieder gefallen, habe ich schon gesagt. Und dann bis zum nächsten Monat schon wieder. Vielleicht liegt Schnee und wir können darüber etwas sagen. Das wäre ja schön für alle Ferienkinder.
Genau. Versuchen wir mal.
Ne? Versuchen wir mal. Also, es verabschieden sich recht herzlich
Bernd Sternerl
und wie stets Constanze Holthoff. Und tschüss.
Tschüss.
Und zum Schluss der Wald von Renft.